Mal wieder euch aus dieser Perspektive zu sehen, ist ganz interessant. Jeden so face to face, Gesicht zu Gesicht zu bekommen, ist auch sehr gut. Ja, ich habe meine Brille abgesetzt und jetzt sehe ich euch gar nicht. Wenn ich aber diese Brille anziehe, sehe ich euch auch nicht. Ich muss die nur zum Lesen benutzen und die andere gegen das Licht. Ihr werdet nicht glauben, vielleicht gibt es hier noch Geschwister, die eine Brille gegen das Licht brauchen. Also Licht stört mich unheimlich sehr. Ich sitze lieber in einem abgedunkelten Raum. Und jetzt möchte ich gerne eure Gedanken dazu wissen. Ganz gerne. Was sagt ihr denn dazu? Und ich bin überzeugt, jeder von euch hatte jetzt einen Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht schon davor, als er gesehen hat, dass ich hier hochkomme, hat jeder seinen eigenen Gedanken gehabt. Und ich danke Philipp, dass er mir diese Aufteilung vorweggenommen hat und gesagt hat, es gibt böse Gedanken, es gibt gute Gedanken, es gibt sehr edle Gedanken, es gibt aber sehr, sehr, sehr schlechte Gedanken. Ich kann alle Gedanken nicht aufzählen. Wisst ihr warum? Und das lese ich euch gleich vor. Wissenschaftliche Studien belegen, dass wir etwa 60.000 einzelne Gedanken täglich haben. 60.000 Gedanken. Ich und Sie, jeder Einzelne. Stellt mal euch vor, wenn wir zusammenkommen und uns austauschen würden über unsere Gedanken. Dann 60.000 Mal sage ich was und 60.000 Mal sagt jemand anderer was. Und es gibt Menschen, die nicht so mitteilungsfreudig sind. Die reden nicht so viel, aber ihre Gedanken sind umso schlimmer. Denn sie zerfressen diese Menschen persönlich. Das ist dann die tragische Seite der Gedankenwelt. Wenn Gedanken uns kaputt machen, wenn Gedanken plötzlich in eine Depression einen Menschen stürzen, aber das geht zu weit, wenn wir über alle Gedanken reden werden. Ihr werdet sagen, das sprengt unseren Gottesdienst. Wir schaffen das nicht in unserem ganzen Leben, über alle Gedanken, die sich Menschen machen, zu denken und zu reden. Hinzu kommt noch, dass 80% dieser Gedanken, die wir haben, 80% von 60.000 sind negative Gedanken. Das sind keine guten Gedanken, die du und ich haben. Welche Gedanken bewegen uns? Weiß ich nicht. Ich weiß meine Gedanken, aber die verrate ich nicht. Und 95% dieser Gedanken wiederholen sich ständig. Ständig wie in einer Waschmaschine, die Wäsche stundenlang vielleicht geht, genauso unsere Gedanken. Stellt man euch vor, ich sage, ja, diese Schwester ist schlecht und werde ständig 60.000 Mal wiederholen, dass sie schlecht ist. Meinst du, wird die Schwester gut? Oder ich sage zu einem Bruder, du bist nicht gut. In meinen Gedanken, ich sage es ihm natürlich nicht, ich lache ihm ins Gesicht und das ist die nächste Stufe. Was Gedanken bewirken, Heuchelei, das ist gefährlich. Das ist Betrug, nur auf der sanften Seite. Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei und das ist gefährlich. Das hier bewirken das unsere Gedanken. Allerdings sagt Jesus nicht hier, sondern Jesus sagt, aus unserem Herzen kommen und als erstes böse Gedanken. Unser Herz muss sauber sein. Gedanken werden enorm unterschätzt. Von jedem von uns, auch von mir. Tatsächlich haben sie große Macht über unsere Gefühle, unser Befinden und Handeln. Unsere Gedanken beeinflussen, wie wir die Dinge um uns herum wahrnehmen, bewerten und wie wir darauf reagieren. Und sehr oft, wenn ich die Menschen treffe und mit Menschen rede, sage ich mir, oh je, 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 welche Gedanken dieser Mensch in sich haben muss, um zu solchen Schlüssen zu kommen. Manchmal sind das super Gedanken, man hat was gelernt. Manchmal denkst du Wahnsinn. Warum habe ich mich überhaupt mit dir unterhalten? Aber gut, die anderen denken von dir vielleicht das Gleiche. Unsere Gedanken sind eben Gedanken. Und daher lohnt es sich für jeden von uns, unseren alltäglichen Gedanken nicht nur Beachtung zu schenken, sondern diese auch gezielt zu managen. Das heißt, vielleicht einzuordnen, vielleicht aufzupassen, nicht auf das, was wir reden, sondern zuerst auf das, was wir denken. Ein ziemlich berühmter Mann hat gesagt, ich habe vor meinen Worten Respekt, vor meinen Gedanken Angst. Weil ich weiß, was sie bewirken können, wie weit sie mich hinbringen. Ich kann vor euch stehen und in Gedanken kann ich USA sein oder Russland oder Afrika. Also das schaffen unsere Gedanken. Die Gedanken sind also nicht das Problem. Das Problem liegt darin, dass wir ihnen uneingeschränkt glauben. Wenn wir die nicht managen, wenn wir die nicht unter das Wort Gottes stellen, dann beginnen wir unseren Gedanken zu glauben. Denkt mal an die Macht der Gedanken im Placebo-Effekt. Man hat Operationen durchgeführt und festgestellt, dass der Patient wurde nicht operiert, aber ihm hat man in seine Gedanken eingepflanzt. Er wurde operiert und ihm geht's besser. Ist er aufgestanden und sagt, ja, mir geht's gut. Danke für die Operation. Ach, ich sehe sogar keine Wunden. Aber seine Gedanken hat man unter den Beschlag genommen. Jemand hat deine Gedanken gemanagt, kontrolliert. Und das ist das Problem. Besonders im Gesundheitsbereich, da muss man sehr, sehr darauf aufpassen. Aber gut, das ist genug der Vorrede. Mein Predigtthema lautet heute, kleiner Gedanke, welch große Folgen. Oder welch gute oder schlechte Folgen. Folgen unserer Gedanken. Wenn wir über die Gedanken der Bibel lesen, dann werden wir uns wundern, David dachte, Abraham dachte, Isaac dachte, Jakob dachte und leider nicht immer positiv. Leider, sehr oft negativ. Und deswegen bewahrheitet sich diese Statistik, 80% der Gedanken sind negativ. Deswegen stellt diese Gedanken unter Gottes Führung. Wenn ich Menschen begegne, dann sage ich, okay, lieber sage ich das nicht. Aber es ist sehr interessant, mit Menschen sich unterhalten, weil jeder von uns ist ein offenes Buch. Und in diesem Buch kann man sehr gut lesen, wenn man das zu lesen versteht. Buchstaben muss man nur richtig kennen. Man kann sich natürlich auch irren. 1. Samuel möchte ich vorlesen, Kapitel 27, Verse 1 bis 4. 1. Samuel, Kapitel 27, Verse 1 bis 4. Und David dachte in unserem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen. Und ich werde seiner Hand entrinnen. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann bei ihm, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn des Mauch, dem König von Gad. Und David blieb bei Achish in Gad, er selbst, seine Männer, jeder mit seinem Haus, David und seine beiden Frauen, Achinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals, die Karmeliterin. Und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr länger. Um diese Bibelstelle richtig zu verstehen, richtig einzuordnen, ist es wirklich nötig, etwas an die Vorgeschichte nachzudenken. Und deswegen, derjenige, der die Bibel liest, der wird sagen, ach, das kenne ich doch, das ist bekannt. Schön, dann wiederhole ich das vielleicht für die ganz kurz, in aller Kürze, die Geschichte oder die Vorgeschichte nicht kennen. Saul war der erste König von Israel, das wissen wir alle, besonders die Bibel lesen. Als er durch Ungehorsam gefallen ist, Saul ist gefallen durch seinen Ungehorsam, wurde David an seine Stelle von einem Propheten gesalbt. David war noch junger Mann. David war noch bei seinen Herden. Schon hat Gott ihn zu einem König gesalbt. David wusste sogar, glaube ich, nicht so ganz richtig, was es bedeutet. Aber er war König Israels. Saul regierte noch. Alles war gut. Dann kam es zu einem interessanten Zwischenfall. David hörte, dass seine Brüder und Saul gegen Philister kämpfen. Und Philister waren wer? Urfeinde Israels. Das waren furchtbare Feinde. Im Götzendienst aber auch. Sie haben sehr oft Israel überfallen. Das wissen wir auch aus der Bibel. Das können wir nachlesen zu Hause. Wenn wir möchten natürlich. Und jetzt geht David vor die Philister oder zu den Heeren Israels und hört, wie dort ein großer Mann namens Goliath jeden Tag vorkommt und sagt, ja, euer Gott ist nichts. Er spottet über Gott, dieser Goliath. Er spottet über die Heere Israels und besonders macht sich lustig über die Stärke Gottes. Er hat Gott Israels, den lebendigen Gott, einfach erniedrigt. Und plötzlich dieser junge Mann, in ihm entbrannte der Eifer für Gott. Der hat gesagt, das kann nicht sein, dass jemand meinen Gott lästert. Ich weiß nicht, ob bei uns es auch so ist, wenn wir hören, dass jemand gegen Gott redet. Wie reagieren wir? Wie handeln wir? David hat gesagt, nein, niemals werde ich das so hinnehmen. Und dann geht David gegen ihn mit seiner Kraft. Er sagt, ich bin groß, ich bin größer als du. Nein, David war der Kleinste. Goliath war der 3-Meter-Mann. David war vielleicht 1,50 Meter. Ein kleiner Mann, steht geschrieben. Ich weiß nicht, wie hoch. Aber der hatte einen kleinen Glauben in einen großen Gott. Und deswegen geht er gegen diesen Goliath und sagt, ich komme im Namen meines Gottes. Und mir hat es sehr gefallen. Er hat schon seine Niederlage im Voraus, Goliath vorausgesagt. Er hat gesagt, na vielleicht, aber ich weiß es doch nicht. Nein, sagt er, mein Gott ist stärker als du und Gott wird mir den Sieg schenken. Und tatsächlich, David hat diesen Goliath besiegt. Ich weiß, diese Geschichte gehört vielleicht da nach unten hinein, in eine Sonntagsschule für die Kinder. Wir haben ernste Geschichten der Bibel sehr oft als Kindergeschichten deklariert. Nun jetzt meine Frage an euch allen. Welche Goliaths stehen in eurem Leben, in eurem geistlichen Leben vor euch und wie managt ihr das? Wie kommt ihr gegen diesen Goliath überhaupt ins Feld? Und wer ist Sieger sehr oft gegen Neid, Hass, Afterrede, Böse, Unvergebung und Not und Sorgen? Wer siegt? Wer siegt? Goliath lacht sich über deinen Gott. Oder du kommst mit deinem kleinen Glauben gegen einen großen Mann, weil du glaubst an einen großen Gott. Und David besiegte Goliath nur, weil er mit dem Namen des großen Gottes kam, in seinem kleinen Glauben. Gebe Gott es uns auch, dass es so ist in unserem Leben. Dann ist es ganz interessant, als dann Saul David verfolgt, dass David immer wieder an Gott sich wandte. Später, nach diesem Sieg, hat Saul angefangen, David zu verfolgen. Warum? Der Neid war zu groß, der böse Gedanke war da. Nein, dich schalte ich aus. Und es steht mehrmals geschrieben, im Herzen von Saul steht es geschrieben. Und Saul dachte, mit den Händen der Feinde bringe ich ihn um. Und Saul dachte, so und so soll es geschehen, aber meine Hand soll auch nicht gegen David sein. Und als die Feinde, die Umstände und so weiter und so fort David nicht umbrachten, beginnt er, David persönlich zu verfolgen. Er sagt, jetzt mache ich dich kaputt. Wir machen das auch manchmal mit schlechten Worten, weil wir halt solche Gedanken haben oder schlechten Ruf sehen wir auseinander. Oder wer weiß was, jeder macht es auf seine Art. Möge der Herr uns vergeben allen. Wenn wir das tun, hoffentlich machen wir das nicht. Bleiben bei der Wahrheit. Ich darf Leute, die dir ins Gesicht so freundlich waren, aber danach hat man ganz anderes gesehen und gehört. Der Herr möge uns wirklich vergeben. Als David dann rennt von Saul weg, versteckt sich in einer Stadt Gehila und hilft dieser Stadt, rettet diese Stadt sogar von den Philistern, fragt er Gott und sagt, lieber Vater, lieber Gott, sag mir, werden die Einwohner dieser Stadt mich verkaufen an Saul? Ja, sagt Gott, sie werden. David rennt weg. Er musste jahrelang vor Saul wegrennen, in verschiedenen Wüsten um in Israel. Und er war müde. Irgendwann hat er gesagt, Schluss. Jetzt nicht mehr. Jetzt muss eine Lösung her, Lösung meiner Probleme. Jetzt mache ich das weg. Wisst ihr, warum David immer erfolgreich war? Es steht über Saul so geschrieben, und Saul suchte ihn alle Tage, David alle Tage, weil er ihn töten wollte, aber Gott gab David nicht in seine Hand. Weil David auf Gottes Seite war, war Gott auf Davids Seite. Gott schützte ihn. Und David hat dann im Psalm 16, 8 Folgendes geschrieben. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meinen Rechten ist, wanke ich nicht. Und tatsächlich war das so. Und nun kommen wir jetzt zu unserer Bibelstelle. Und jetzt denkt David, genug ist genug. Ich bin müde rumzulaufen. Ich bin müde, dass mir jemand nach dem Leben trachtet. Ich bin müde und satt, dass meine Sorgen, ich kann morgens nicht schlafen, nachts nicht schlafen. Ich muss immer daran nur denken, wie rette ich mein Leben? Wie komme ich zurecht jetzt? Und David dachte, ich renne. Ich renne, wisst ihr, zu wem er gerannt ist? Zu Philistern. Zu Urfeinden Israels. Er wechselt die Fronten. Er hat gesagt, dort ist das besser. Hier ist das nicht gut. Ich gehe lieber zu anderen. Ich gehe lieber in die Welt, denkt vielleicht jemand von euch. Da ist das besser. Als ich in der Welt war und danach mich bekehrt habe, gab es viele Schwierigkeiten für mich. Und dann plötzlich kamen die Weltfreunde zu mir und haben gesagt, Harry, du warst bei uns, wir haben so viel Spaß gehabt, wir haben so viele Raubzüge gemacht und jetzt bist du so traurig, du bist nicht du. Da stimmt was nicht. Da bei dieser Sekte, das war falsch, dass du dahin gegangen bist. Wärst du bei uns geblieben, wärst du wieder gemachter Mann. Komm zurück. Und ich betete wirklich. Ich schrie zu Gott, habe gesagt, Herr, ich verstehe deine Wege nicht. Herr, warum denn das? Und ich danke Gott, dass der Herr so wunderbare Menschen geschickt hat, die mir die Hand in dieser schweren Situation gereicht haben. Die nicht gesagt haben, was bist du für ein Christ? Was bist du für ein Dreckskerl? Warum bist du so unbeständig? Ja, manchmal ist es so im Leben, dass du kein Licht siehst. Du siehst nur, alles ist dunkel, weil du so denkst. Du hast vergessen, was Gott dir getan hat. David hat es vergessen, in diesem Moment auch. Ja, ihr Lieben, er hat nicht mehr gejauchzt, wie Eugen gelesen hatte am Anfang, wie groß ist Gott. Er hatte keine 1000 Gründe gefunden, um zu danken mehr, weil Saul trachtet mir nach dem Leben. Nicht nur mir, meinen Freunden. Und nicht nur meinen Freunden, vielmehr meiner Frau, meiner Familie. Na, das lasse ich nicht zu, das ist zu viel. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Und David fand keinen, mit dem er reden konnte. David fand keinen, der ihm auf Gott zeigen konnte. Und vielleicht sitzt du hier heute auch da und denkst, ich befinde mich genau in der gleichen Lage. Mir ist es genauso schwer im Leben. Keiner versteht mich, ich verstehe auch keinen anderen. Und die Gedanken jagen einen nach dem anderen. Dann denkst du, und das sagt wirklich auch die Wissenschaft, 120.000 Mal negativ. Dann verdoppeln sich deine Gedanken und ein Gedanke negativer jagt den anderen. Was meinst du, was daraus kommt? Es kommt nichts anderes als nur, ich schaue in die Welt. Da ist es einfacher. Da gibt es keine inneren Kämpfe. Da greift mich keiner an. Da sind Leute, die mir die Hand reichen. Meine alten Freunde, der Teufel schafft es, dich von Gott so wegzubringen. So langen Kreis mit Gott bist du gegangen und dann kommst du wieder 360 Grad, wie unsere Außenministerin es gesagt hat, und gehst gehst wieder dorthin, woher du kommst, in die Welt. Das macht der Feind mit uns. Er zermürbt uns, er macht uns kaputt und das ist in unserem Kopf, in unserem Herz. Warum denn kommt es dazu? Wie kann das dann sein? Da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man Gott aus den Augen verliert, ist es gefährlich. Wenn man Gott aus den Augen verliert, wie Petrus, er sieht den stürmischen See und schreit, Jesus, darf ich raus? Jesus sagt, komm raus. Er geht raus und geht und plötzlich sieht er Wind und Wellen und Wasser und Meer und Schrecken und dann beginnt er zu sinken. Genauso werden wir sinken, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, wenn wir vergessen, was Gott an uns getan hat. David hat es in diesem Moment vergessen. Er suchte nach einer Lösung. Gott nicht mehr redet, wenn Gott nicht mehr zu uns redet. Dann sind wir ganz, ganz, ganz kaputt. David schrie in seinem Psalm danach und sagt, Gott, rede nicht. Herr, wo bist du? Ich höre deine Stimme nicht. Es ist sehr gefährlich. Wir nicht mehr in unsere Planung Gott einbeziehen. Wir planen etwas, aber ohne Gott. Das hat David hier auch gemacht. Und er kam zu einer Lösung, ihr Lieben. Saul hörte auf, ihn zu verfolgen. Ja, was braucht man noch mehr? Saul endlich lässt nach. Ich ziehe mich zurück, ich fliehe. Und wisst ihr, von Anbeginn der Welt fliehen die Menschen von Gott. Denkt doch an Adam und Eva. Gott ruft sie und sie haben sich versteckt. Sie haben Gott in ihre Pläne nicht anbezogen, als sie das getan haben, was Gott gesagt hat. Nein, sie haben dabei nicht an Gott gedacht. Das ist die Gefahr. Aber nicht nur Adam und Eva, auch ihr Sohn Kain hat auch nicht an Gott gedacht. Und als Folge wurde er Mörder, obwohl Gott ihn gewarnt hat. Denkt mal nach an Jakob. Er rennt von Gott weg, weil er durch Betrug den Segen seines Bruders genommen hat. Denk mal nach an viele andere, an Jona. Gott sagt, geh dahin. Er sagt, nein, ich laufe lieber dahin. Diametral entgegengesetzt rennt er von Gott weg. Er will nichts hören von Gott. Und dann der Ungerechte rennt weg, wenn keiner ihm nachstellt. Sagt hier Kapitel 23 der Sprüche. Menschen rennen von Gott weg. Warum? Auch Christen können von Jesus wegrennen, weil sie einfach Gott in ihre Pläne nicht mehr hineinbeziehen. Ich möchte jetzt etwas zusammenfassen und David brachte Trost und Ruhe in das Leben von Saul, weil Gott mit ihm war. David war Sieger über Goliath in der Stadt Gehila und anderen Städten. Gott war mit ihm, er berufte sich auf Gott. David wurde von Gott wunderbar bewahrt, geleitet, weil er bei Gott immer um Rat suchte. Und David unterlag einem kleinen Gedanken. Kleiner Gedanke hat David von Gott weggebracht. Kann das sein? Kann das in deinem Leben sein? Ihr Lieben, ich sage, was weiter passierte. Tatsächlich, David hat sich sicher gefühlt. Er hatte eine ganze Stadt Ziklag bei diesem König, dem Feind Israels bekommen. Wisst ihr, dass er zu seiner Zeit Goliath aus der Stadt Gat getötet hat? Und David ist gerade in diese Stadt gelaufen, in die Stadt Gat. Da wohnen die Fürsten und die Fürsten haben ihn erkannt. Dem hat man doch gesungen, solche Loblieder. Wofür denn? Ihr Lieben, alle wissen ganz genau, wer du bist. Nur du rennst nicht dahin. Du hast nicht den Plan im Kopf. Du hast Gott vergessen. Wenn du bei Gott bleibst, bleibst du Sieger. Wenn nicht, dann ist das vorbei. David rennt dahin. David sucht Schutz. Und in dieser Zeit verliert David so viel Blut wie noch nie zuvor. Er tötet und mordet. Ihr Lieben, wenn das Gewissen unrein ist, dann machen wir das in unserem Leben. Wir greifen andere an, unbarmherzig. Wir vergessen, dass Gott Liebe ist. Wir vergessen, dass Gott Gnade ist. Wir richten und verurteilen. Warum? Weil wir gleich David in einem Feindeslager uns befinden. Von dort, woher wir weggelaufen sind, sind wir wieder hingelaufen. Noch schlimmer, ihr Lieben, als David auf seinen Raubzügen war, kamen die Feinde, überfielen ihn und sein Lager und haben seine Kinder, seine Frauen und die Frauen seiner Gefährten weggebracht. Es war ganz schlecht. Er hat dabei Gott eine Karriere gemacht in dieser Zeit, sondergleichen. Er ist sein Leibwächter geworden. Aber was ist passiert? Was ist passiert, als er danach gefallen ist? Alles ist verloren gegangen, weil man ihn erkannt hat. Er hat seine Karriere vertraut, sein Vertrauen verloren. Er hat seine Stellung auch beim im Feindeslager verloren. Er hat seine Frau verloren. Er hat seine Gefährten verloren, weil sie ihn töten wollten am Ende. Das ist eine Folge falscher Gedanken, nicht Entscheidung. Danach kam es zur Entscheidung. Ihr Lieben, wie denkst du? Meinst du, ach, diese Schwester, die ist mir feindlich eingestellt, dieser Bruder auch, dieser redet schlecht und dieser ist schlecht? Das sind deine Gedanken. Du hast dich zum Feind für alle gemacht und alle sind dann deine Feinde. Und umgekehrt, warum kannst du nicht vergeben? Warum kannst du nicht dem Bruder entgegennehmen, kommen? Weil du im Feindeslager bist. Weil du dort Trost und Ruhe suchst für deine Lösungen. Das ist falsch. Schaut mal, ich habe mich hingesetzt und ich habe gedacht, interessant, Jesus wird als Sohn Gottes genannt, nicht wahr? Jeder weiß es, aber auch Sohn Davids. Wie kann das sein? Und Gott sagt sogar später, David ist mein Freund. Er ist bester Freund Gottes und in diesem Fall ist er so tief gefallen. Ja, ihr Lieben, David konnte bitter weinen für das, was er getan hat. Und als er das erkannt hat, es steht geschrieben, und David fand Trost bei Gott. David hat wieder 180 Grad sich gewendet von seinem Weg und hat Gott aufgerufen. Hat wieder bei Gott um Trost gesucht, hat gesagt, Herr, ich habe falsch gedacht. Ich habe dich ausgeklammert aus meinem Leben. Ich möchte wieder zurück. Herr, bitte nimm mich so an, wie ich bin. Ich habe Fehler gemacht, vergib mir. Ich weiß nicht, wie David geredet hat, aber ich sage euch, ich habe David mit Jesus verglichen und lese jetzt euch das vor, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. David dachte, Jesus war bereit, den Willen des Vaters zu erfüllen, ohne Wenn und Aber. Er dachte nicht, vielleicht gibt es einen Ausweg. Nein, Jesus wusste, dass er geboren wurde, um zu sterben. Und trotzdem geht er direkt, ohne falsche Gedanken zu bewegen und sagt, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Es wäre gut auch in unserem Leben, dass wir so denken, wenn wir in enge Lebenssituationen kommen. Zweitens, Jesus ist nicht geflohen, sondern ist gekommen, um Satan die Macht zu nehmen. Wäre David nicht geflohen, nach Gott, hätte er diese Folgen seiner falschen Denkweise nicht erleben müssen. Denn kurz danach hat Gott das Problem gelöst. Saul verlor sein Leben. Kurz danach wirklich. Aber David hat es selbst entschieden. Kurz vor der Lösung des Problems hat er alles hingeschmissen und ist zum Feind rübergelaufen. Seit Anbeginn ist es leider so, dass wir Menschen nicht alles ganz gut überlegen können. Folgend von David Gedanken sage ich noch, er bringt viele Menschen um. David in dieser Zeit. Jesus heilte die Menschen und gab für sie sein Leben. Nein, Jesus bringt keinen um. Er kam nicht zu töten, er kam Leben zu bringen. Er kam nicht zu richten, er kam zu erretten, sagt die Bibel. David leider richtete und tötete in dieser Zeit, in der er falsch dachte. David machte Karriere. Jesus suchte keine Gunst bei den Menschen. Man wollte kommen und ihn zum König machen, steht es geschrieben, und Jesus ging weg. Was suchst du? Schau auf Jesus und sei Licht. Alles andere hilft uns nicht. Achish macht ihn zum Leibwächter. David macht Karriere. Jesus steht geschrieben, nein. Er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde Gott gehorsam bis zum Tod und zum Tod am Kreuze. Das steht in Philipper 2. David ist bereit, gegen eigenes Land und Leute zu kämpfen. Gesalbter König von Israel ist so tief gefallen in seiner falschen Denkweise. Jesus ging in der Wüste auf das Angebot des Teufels nicht ein. Er ist Gott treu geblieben in dieser schwierigen Situation. Bis ans Ende ist Jesus auch in der Wüste treu geblieben. Dann David verliert das Vertrauen der Philisterfürsten und seine Karriere. Aber Gott erhöht Jesus für seinen Gehorsam, für seine Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun. Davids Feinde haben ihm alles genommen und verbrannt. Herr Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Denkt doch mal so. Jesus und David, stellt das doch gegenüber und ihr werdet sehen, der Weg Jesu ist viel herrlicher, viel höher als der Weg des gefallenen Davids. Der Weg eines Menschen, der falsch dachte. Wir können auch viel, viel denken. Ich kann die Vergleiche weiterführen. Ich habe einige Themen noch aufgeschrieben, aber damit es bei uns im Leben so nicht passiert wie bei David, ist es notwendig, folgende Schritte zu gehen. Ich habe nur 4 hier aufgeschrieben. Ich konnte 40 aufschreiben. Aber wie gesagt, da können wir noch bis morgen hier sitzen und bis frühmorgens darüber nachsehen. Erster Punkt, den ich geschrieben habe. Denk daran, wie der Herr dich geführt hat. Denk daran und vergiss es nicht, wie der Herr dich geführt hat. Ich denke, dass David erst dann, nach dieser Erfahrung, seiner falschen Denkweise, seiner falschen daraus resultierenden Handlungsweise, hat er den 103. Psalm geschrieben. Und da hat er so geschrieben, von David, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat weiter aufgezählt, was Gott ihm Gutes getan hat. Ich bin überzeugt, dass er gesagt hat, nur das hilft, wenn man falsche Gedanken hat. Gedanken, die einen wegbringen. Oder Psalm 105,5. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Denkt dran. Lasst eure Gedanken nicht von anderen beherrscht sein, sondern von Gottes Größe, Allmacht und Schönheit und Macht. Dann werden wir in seine Schönheit verwandelt. Das ist der Umkehrschluss. Zweitens, hol dir Rat des anderen ein. Wenn es dir schwer ist, wenn du siehst, dass du in eine schwere Lebenssituation geraten bist, ob selbst, ob durch Menschen oder sonst noch wie, lass deinen Kopf nicht entscheiden, was weiter getan werden soll. Besonders, wenn du in so einer schweren Situation steckst. Manchmal findet man wirklich keinen Ausweg. Manchmal schreit man und es scheint, dass der Himmel zu ist. Jemand hat gesagt, mein Gebet geht bis zur Decke. Ich sage, sowas gibt es nicht in der Bibel. Hat jemand ausgedacht und andere greifen es einfach unbedacht auf. Nein, dein Gebet geht nicht bis zur Decke. Gott hört jederzeit. Er hört natürlich nicht immer. Er wartet, er hat seine Zeit. Aber er ist mit dir, er leitet dich, er ist dabei. Er lässt dich nicht. Hol dir den Rat des anderen ein. Sprüche 15,22 steht Folgendes geschrieben. Wo keine Beratung ist, da scheitern die Pläne. David hat keinen gehabt, mit dem er sich beraten konnte. Seine Pläne sind furchtbar gescheitert. Wo viele Ratgeber sind, da kommen sie deine Pläne zustande. Besonders wenn es ein reifer Bruder im Glauben ist. Nimm dir nicht irgendjemand zum Rat, der dich beraten kann. Ratgeber sind sehr wichtig, aber sie müssen selbst geistlich sein. Eines Tages kam ein Bruder auf mich zu, nur er sah, dass ich in einer prekären Situation war und er hat mir gesagt, du kannst mir deine Sünden bekennen oder deine Probleme sagen. Sag ich, warum? Ah ja, steht doch so geschrieben. Bekennt einander eure Sünden. Sag ich, tatsächlich steht so geschrieben. Was steht weiter geschrieben? Und das weiß ich nicht, das war für mich nicht wichtig. Sag ich, dann sage ich es dir auch nicht, wofür du beten kannst. Denn du bist kein Beter und betet füreinander, steht weiter geschrieben, ihr Lieben. Wir machen viele Fehler in dem, dass wir allen erzählen über unsere Probleme. Und dann gibt es viel Gequatsche, viel Gerede, aber keine Hilfe, die dich aus deiner Not herausführt. Vertrau dich demjenigen an, der im stillen Zeit irgendwo dich anruft und sagt, Harry, ich bete für dich. Oder Nikolai, ich bete, oder Viktor oder sonst noch wer. Ich bete für dich. Ich stehe auf den Knien und bete für dich. Als ich in einer schweren Lage war, das habe ich schon erzählt, da kam eine Schwester auf mich zu. Sie hat nichts gesagt. Wir beten für dich. Ich ging nach Hause. Ich konnte erstmals seit einigen Jahren bitter, bitter weinen. Jemand betet für mich. Als es mir schwer war, kam meine Frau rein, hat einfach ein Lied mir hingelegt auf den Tisch. Da stand geschrieben, auch Gott, komm, hilf mir still sein. Still bis ins tiefste Herz hinein. Nicht fragen ja, nicht sagen nein, nicht wünschen groß, nicht wünschen klein. Nein, stille, stille sein. Ich fasste mich an den Kopf. Ich dankte Gott so sehr für diese einfache Zeilen. Ach Herr, komm. Und der Herr kam. Er führte mich so wunderbar raus. Auch dich, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, möchte Gott herausführen. Nur such dir Berater, die dich wirklich auf Gott hinweisen, die für dich beten, die dir kommen und sagen, gehorche dem Rat und nimm dir Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist, weise handelst in deinem Leben. Das ist sehr wichtig. Das, der nächste Punkt, vertraue auf den Herrn. Punkt 3. Vertraue auf den Herrn. Es steht geschrieben, wer unter euch fürchtet den Herrn? Jesaja 50, 10. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes, wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint? So vertraue auf den Herrn und halte sich an seinen Gott. Vertraue auf den Herrn und halte sich an deinen Gott, wenn Dunkelheit verhüllt. Wenn du im dunklen Tal wandelst, wenn das Licht nicht mehr scheint und du denkst, dass alles runter ist, wechsel nie die Seiten, lass nie falsche Gedanken aufkommen. Vertraue auf den Herrn. Wirf dein Vertrauen nicht weg, denn dieses Vertrauen wird eine große Belohnung haben, sagt die Bibel. Wirf es nicht weg, Geschwister. Schaut auf den Herrn, schaut auf sein Licht, denn anders wird uns nicht geholfen. Psalm 37, 5 bis 7 steht, vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht, und dein Recht wie deinen hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Halte still dem Herrn, vertraue auf ihn, warte auf ihn. Er kommt nie zu spät. Auch wenn es uns so scheint im Leben, dass der Herr irgendwie nicht diese Uhr hat, die wir anhaben und denken, es ist schon so lange her. Deine Lösung ist nah. Nimm das bitte nicht in deine Hand, sondern vertraue auf den Herrn. Und das vierte, lass von Gottes Wort dein Leben und deine Gedanken erneuern. Das ist unheimlich wichtig. Dass du deine Gedanken erneuerst, ich meine, denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Und das ist wunderbar. Gott denkt nicht so, wie du denkst, wie ich denke, wie andere denken, wie Menschen denken, wie die Ratgeber denken. Nein, seine Gedanken sind viel höher und er weiß, wie er dir helfen kann. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dann lohnt es sich doch, dem Herrn sich anzuvertrauen. Dann lohnt es doch, auf ihn zu warten. Und lohnt es sich doch, dass er die Lösung deiner Lebenssituation bringt. Römer 12, 2 ist ein wichtiger Vers. Den sollen wir mitnehmen, wenn wir alles andere vergessen. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Wechselt nicht die Seite, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Eure Gedanken, eures Herzens. Und wenn hier steht, durch die Erneuerung eures Sinnes, dann im Original steht hier, beständig, ständig, jede Sekunde, jede Minute sollst du diese Erneuerung hier vornehmen. Auf den Herrn schauen und sich von ihm abbilden lassen, ist eine herrliche, wirklich auch hier so Verheißung. Und das der letzte Vers, und dann werden wir schon zur Ruhe kommen. Philipper 4, 8. Im Übrigen, ihr Brüder, aber auch Schwester, ihr alle, würde ich sagen, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und etwas weiter schreibt ihr, Apostel Paulus in diesem Brief, und Gott des Friedens wird mit euch sein. Dann erst kommt der lang ersehnte Friede. Dann kommt die lang ersehnte Ruhe. Dann kommt die Lösung deiner Lebenssituation. Und der Herr allein wird dein wirklich Helfer sein. David, als er falsch gegangen ist, hat am Ende stets geschrieben, so wunderbar, ich lese diesen Vers vor. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Als alle gegen ihn gingen, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das ist es, dass du deine Gedanken erneuern lässt, dein Vertrauen auf Gott wirfst, den anderen zu Rate holst und dann daran wirst du denken, wie der Herr dich wunderbar geführt hat. Der Herr segne uns darin. Amen. Wir beten.